Heute geht es um Strom und um weit mehr als ein paar Solarpanels auf dem Dach oder Streit um Wärmepumpen. Wir sprechen über etwas Größeres. Es ist 11:05. Hier geht es um Lösungen und um Chancen. Mein Gast Tim Meyer sagt, die Energiewende ist keine politische Idee, sie ist eine industrielle Revolution und der Markt hat längst entschieden. Während wir hierzulande noch diskutieren, wie viel Transformation wir wollen, rollen Länder wie China, Dänemark oder sogar Texas mit Vollgas in die neue Energiewelt. Wer heute noch glaubt, mit Atomkraft, Gasnetzen und Technologieoffenheit könnte man diese Entwicklung aufhalten, wird überrollt. Zeit für einen Realitätscheck. Es ist 11:05. Am 28.05. ist im Buchhandel dieses Buch erschienen: Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat. Herzlich willkommen, lieber Tim Meyer.
Danke, lieber Enrico, und auch für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ein spannendes Buch. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu diskutieren. Ich hoffe, die Zeit reicht letztendlich aus. Viele erleben die Energiewelt im Streit, im Chaos. Es gibt immer Leute, die es genau besser wissen und genau anders wissen. Also, was ist denn jetzt eigentlich entschieden? Du sagst, es ist ja schon entschieden, die Veränderung.
Das Einfachste, oder ganz viele Dinge, an denen man das sehen kann, das Einfachste hier in einem Umfeld, wo ja auch ein gewisses Bankenwissen da ist, ist vielleicht mal auf die Geldströme zu gucken. Follow the money hieß ja früher immer der
Stimmt.
Leitspruch. Und wenn man sich anguckt, wie viel wird denn weltweit investiert in neue Stromerzeugungskapazität, dann sind das knappe 800 Milliarden Dollar im letzten Jahr in erneuerbare Energien plus Speicher. Und etwa ein Fünftel, etwas weniger als ein Fünftel dieser Summe in Atom und Kohle zusammen. Also ich würde sagen, der Finanzmarkt ist sich ziemlich sicher und klar, was da passiert. Es wird da investiert, wo die Zukunft ist. Und das sind eben die Erneuerbaren. Es gibt zig andere Indikatoren, wo wir jetzt drauf gucken können. Also natürlich die Energiemengen, die erzeugt werden, die exponentiell nach oben schießen, auf einem sehr, sehr signifikanten Niveau bereits. Gerade hat die Solarenergie die weltweite Stromproduktion aus Atomkraft überholt, die seit Jahren stagniert und Solar schießt halt hoch. Also wo auch immer wir hingucken, sieht man einfach, dass die Dynamik auf der einen Seite da ist, eine sehr positive, weil sie glücklicherweise nebenbei das Klima schützt. Und bei den anderen Technologien entweder Stagnation oder steilen bergab. Also Kohleverstromung sinkt natürlich und so weiter und so.
Und wir müssen ja nochmal betonen, du sprichst nicht über Deutschlandzahlen, du
Das
sprichst
waren jetzt weltweite
über
Zahlen.
weltweite Zahlen. Also falls
Genau.
jemand meint, wir holen nur Deutschland raus und im Rest passiert es dann doch anders.
Das ist ja genau das Thema, auch was ich im Buch beschreibe. Wir haben eine in Teilen sehr spezifisch deutsche Diskussion und blenden bei der die Welt aus. So, und tun so, als wäre es grüne Politik hier oder ökologische Politik hier, unbedingt Energiewende machen zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir da nicht mitziehen bei dieser weltweiten Revolution, werden wir halt abgehängt und dann landen wir im Industriemuseum. Das ist eher die Gefahr. Ich versuche es also eher aus so einer industrie- und wirtschaftspolitischen Sicht auch zu beleuchten und die Mechaniken dahinter und dadurch die Politik mal rauszunehmen.
Du holst ja in deinem Buch ja auch so ein bisschen aus, ne? Ich habe es leider nicht komplett lesen können, deswegen bin ich mindestens so interessiert auf das Interview wie hoffentlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Du sprichst immer von der Energierevolution, holst deswegen bewusst aus. Willst du da vielleicht ein paar Sätze mehr dazu sagen?
Sehr, sehr gerne. Auch das sind schlichte Zahlenanalysen, die man sich angucken kann. Wenn man weltweit guckt, wie hat die Menschheit bisher Energie gemacht oder sich mit Energie versorgt? Klar, früher, Anfang war das Feuer, Biomasse, blenden wir mal aus. Das erste Industrielle war die Kohlenutzung. Ne? Also haben wir alle Bilder vielleicht vor Augen, wie das damals losging mit der industriellen Revolution. Kohlenutzung ist also über 150 Jahre bummelig angewachsen. In einem gewissen Fortschrittspfad ist immer noch gewachsen bis zuletzt. Dann kam als zweites die Ölnutzung, also mit dem Automobil natürlich explosionsartig hochgeschossen. Das war bis dato die schnellste Veränderung, die es gab in weltweiten Energieversorgung. Wächst auch immer noch weltweit. Dann kam das Gas als nächstes hinterher, was wir eher dann für die Wärme nutzen. Also Öl ist ja vor allem Mobilität und Gas ist eher Wärme, industrielle und Häuser und so weiter. Ein bisschen auch chemische Prozesse. Dann gab es den Versuch der atomaren Stromerzeugungsrevolution. Der ist aber hängen geblieben. Das ging auch am Anfang so 1960er, 70er Jahre ja los. Am Anfang Wachstum und dann stagniert seitdem. Also da ist weltweit nicht mehr viel passiert. Und jetzt kommt eben das Entscheidende, wenn man nur auf Wind und Sonne guckt, also gar nicht die erneuerbaren Energien in Gänze, sondern nur Wind und Sonne, nur die letzten 20 Jahre, das ist die mit Abstand schnellste Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Hat es noch nie gegeben, wie schnell das hochschießt. Und jetzt schon auf einem Niveau, das keiner glaubt und keiner präsent hat. Am einfachsten ist es erklärt, wenn man das ganze Öl, das wir verbrennen weltweit, und sich überlegen, wie viel Energie ist denn das, das wir dann nutzen, dann werden wir wahrscheinlich in ein, zwei, drei Jahren spätestens auf einem Level sein, wo wir die gleiche Menge an Nutzenergie nur aus Wind- und Solarstrom ziehen. Das heißt, wir sind schon da, wo die gesamte Ölindustrie über 100 Jahre gebraucht hat. Da sind wir jetzt schon nach 20 Jahren Wind und Sonne hochfahren. Und da merkt man diese abartige Geschwindigkeit. Das spielt natürlich auch rein, dass Verbrennen unfassbar ineffizient ist. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, was die physikalischen Grenzen da sind, die wir ausingeniert haben sozusagen. Und elektrische Energie hat diese Begrenzung eben nicht. Das heißt, dieser Effizienzhub kommt da auch noch mit rein. Aber in a nutshell, wir sind nach gut 20 Jahren Ramp von Wind und Sonne, also industriellem Hochfahren der Prozesse, der Strukturen, der Volumen, da, wo wir mit dem Öl nach über 100 Jahren sind und überholen uns gerade.
Also Wahnsinnstempo, würde ich sagen, oder? Also sozusagen war mir selber gar nicht so bewusst, in Teilen schon, aber so extrem in Zahlen nochmal, fühlt sich das nochmal anders an der Stelle.
Und ist auch für alle, ich meine, ich mache ja 30 Jahre neue Energiewelt in verschiedensten Rollen und egal auch von alten Weggefährten, wen auch immer man fragt, hättest du vor 10 Jahren, hättest du vor 15 Jahren, hättest du vor 5 Jahren gedacht, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, die schütteln alle mit dem Kopf. Das ist immer noch schneller. Als man denkt, auch das hat viel damit zu tun, wie wir Menschen denken, wie wir nicht exponentiell denken können. Das ist ein super spannendes Thema auch in dem Buch. Und wie wir Innovationen unterschätzen. Und ich versuche eben zu erklären, was sind die Mechaniken dahinter, dass das so schnell geht. Warum gelingt das bei Erneuerbaren so wahnsinnig schnell und nicht bei anderen? Bei anderen, vor allem Großtechnologien. Das kann man sehr plastisch beschreiben, das habe ich auch getan, sodass man versteht, ach, das ist sozusagen die Mechanik dahinter. Und dann kommt man vielleicht auch selber ein bisschen auf die Idee, welche anderen Pfade für die Zukunft, Thema Technologieoffenheit, welche anderen Pfade funktionieren könnten und welche nicht, weil diese Mechanik einfach nicht da ist. Das hat mit Massenfertigung zu tun, mit solchen Dingen.
Aber sozusagen, dann lass uns mal darauf reingehen, ne? Wenn ich jetzt ich bin ja ein Klassischer, mach die Zeitung auf, okay, sehe ich auch nicht mehr, ich sehe es auch im Netz. Wenn man sich die Diskussion in Deutschland ansieht, vor allen Dingen politische, kriege ich ja gerade ein anderes Bild, ne? So, da war erneuerbare Energien, die Energiewende eher gefühlt politisch getrieben, sozusagen, und jetzt hat sich der politische Wind gedreht, jetzt reden wir ganz viel über Gas und wie viel wir da nachrüsten müssen, etc. Also machen wir es richtig und die anderen alle falsch oder welche Mechanismen laufen bei uns dahinter? Ja. Wenn du da so tief eingestiegen bist, vielleicht kannst du da mal 3 Sätze zu sagen.
Also zum einen ist natürlich so, dass nicht wir und die anderen so eine Polarität bilden. Wir machen so ziemlich dasselbe, was viele andere Länder auch machen, im Sinne von Energiewende rocken. So. Ja. Ich glaube, was in breiten Teilen gar nicht nur der Politik, sondern auch der Medienlandschaft, die das ja immer perpetuiert, passiert ist, ist, dass man die letzten 10, 20 Jahre einfach nicht wahrgenommen hat, weil das so schnell ging. Hat sogar was Menschliches ein bisschen. Und dann kommen die ganzen Lobbyinteressen noch oben drauf. So. Und wenn man verstehen möchte, warum ist denn das so, dass das jetzt so schnell ist und wir gerade in Deutschland Gefahr laufen, einen Rückwärtsgang einzulegen, dann liegt es eben am Verständnis dieser Industriemechanik. Warum wird nicht nur Solarenergie, auch Batterietechnik so unfassbar schnell, so billig und in so großem Volumen verfügbar? Und das hat eben mit Massenfertigung zu tun. Das ist eine ganz andere Logik als bei Großkraftwerken. Das kennen wir ja. Fange ich aber mit Solarenergie an. Das ist totale Hightech, die ich zentral in einem Werk habe und dann fertige ich. Millionen gleiche Solarzellen, Millionen gleiche Solarmodule. Und der Markt wächst ständig, das ist toll. Also baue ich ständig neue Fertigungslinien auf. Und da komme ich unmittelbar mit der neuesten Technologie natürlich rein. Die baue ich ja neu in Linie, also kommt die neueste Tech rein. Und das mache ich im Halbjahresrhythmus. Und das, was hinten rauspurzelt aus dem Werk, ist auch sofort im Feld und ich kann lernen raus, wie läuft das. Also ich habe unheimlich schnelle Lernzyklen und mache immer das gleiche Masseneffekt. Mhm. Wenn ich ein Solarkraftwerk baue von 100 Megawatt oder eine Balkonsolaranlage, schlechtes Beispiel, eine normale kleine Solaranlage, ich brauche 10 verschiedenartige Teile, wenn es hochkommt. Ich brauche Solarmodule, irgendwelche Gestellschienen und ein Wechselrichter, ein paar Kabel dazwischen. Und die alle aber weltweit Millionen, Milliardenfach. Also extremer Skaleneffekt. Und wenn das dann raus soll, dann ist es so simpel, kann jeder sich anschrauben. Braucht überhaupt kein Know-how. Bisschen bei der Elektrik, bitte nicht zu Hause selber machen, Wechselrichter anschließen. Ne? Aber das ist, jeder Elektriker kann das. So. Und jetzt gucken wir auf Großkraftwerke. Atomkraft, das schönste Beispiel, weil das plastischste. Wenn ich ein Atomkraftwerk baue, brauche ich um und bei 100.000 verschiedenartige Teile. Es gibt einen Bericht der Atomenergiekommission, wo drin steht, dass tausende Pumpen und Ventile spezifisch in dem Kraftwerk drin sind, die ich also spezifisch entwickle, sicherheitsprüfe, aufeinander abstimme, in Minivolumen fertige und dann ein bisschen vorbaue und dann auf die Baustelle bringe, wo ich super Spezialbeton brauche, super Spezialschweiße, also extremes Know-how, um das Ding zu bauen. Das dauert ja auch Jahre. Und logischerweise kann ich dann mal eins bauen gleichzeitig, zwei, drei. Völlig undenkbar, dass jetzt hier in Europa auf einmal zig Länder mit Atomkraftwerken anfangen. Wo soll das denn herkommen? Die haben die industrielle Basis ja gar nicht so. Jetzt baue ich da rum, vielleicht 10 Jahre lang in Europa, und dann ist es in Betrieb und dann lerne ich daraus. Das heißt, es lernt unfassbar langsam und ist auch noch dazu sehr, sehr teuer. Und das ist halt eine Grundlogik einfach, die kriege ich auch nicht weg. Und deshalb verfallen die Kosten bei allen Massenprodukten wie Batterien und Solar so extrem und eben nicht bei den Großkraftwerkstechniken. Und das kriegt auch keiner weg. Außer irgendwann, in 50 Jahren, kommt was ganz, ganz Neues. Das ist toll, freue ich mich. Hat aber dann mit der jetzigen wirtschaftlichen Modernisierung nichts zu tun und schon gar nicht mit dem Klimaschutz. Das kam nämlich viel zu spät.
Okay. Jetzt kam ja immer das Wort Atomenergie. Jetzt müssen wir zumindest einen Schwenker noch zur Atomenergie machen. Ich hatte die Ehre, schon mal Professor Bubenze hier zu haben. Der hat sehr klar sich zu dem Thema positioniert. Was ist denn da? Ich weiß nicht, ob du im Buch vorbeikommst. Wahrscheinlich.
Nee, an Atom kommt man nie vorbei in Deutschland.
Kommst du nie vorbei. Also, sag mal deine Meinung dazu und räume bitte ein paar Glaubenssätze aus dem Raum.
Also, ich bin da total technologieoffen, muss ich wirklich sagen. Wenn andere Länder das machen wollen, bitteschön. Ich fände es unverantwortlich, das in Deutschland zu tun, ohne eine Ahnung zu haben, wohin mit dem Müll. Oder ohne eine Ahnung zu haben, wie man verhindert, dass irgendjemand mit einer 1.000-Euro-Drohne das Ding kaputt macht im Kriegsfall und wir hier ein Problem haben. Also das ist ein Verantwortungsthema. Aber ich bin Ingenieur, ich bin der Technologie offen. Was sehr, sehr, sehr gegen Atomkraft spricht, sind einerseits ökonomische Gründe. Es ist halt unfassbar teuer. Die letzten Atomkraftwerke, die in Europa gebaut wurden und in den USA, in den letzten 20 Jahren waren das gesamte 4 Stück. Nur 4 Kraftwerke in 20 Jahren.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, in Europa 3 und in Focal in den USA. Also da sind teilweise mehrere Blöcke drin, also 4 Standorte. Mhm. Die haben allesamt, wir sind ja hier im Bankenumfeld, kann man das sagen, reine Kapitalkosten, nur Finanzierungskosten mit einem sehr moderaten Zins gerechnet, von über 10 Cent pro Kilowattstunde. Dafür habe ich keinen Brennstoff gekauft, keine Leute eingestellt, keine Reparaturen durchgeführt, gar nichts. Ich habe nur die Milliarden, die ich da hinstelle und auch erstmal in der Bauphase 10, 15 Jahre erzeugen die keine Erlöse, das sind nur Kapitalkosten, die habe ich dann finanziert mit deutlich über 10 Cent. In Hinkley Point in England, das größte Desaster, geht es gerade Richtung 14 Cent. Nur Finanzierungskosten. So. Und super teuer. Ne? Ein Misch auch mit Batteriespeichern und Wasserstoff mit erneuerbaren Energien ist in wenigen Jahren unter 10 Cent. Da gibt es tolle Studien zu und so weiter. Also unwirtschaftlich. Das zweite Problem, auch für Banker gut verständlich sozusagen, ist das Risikoproblem. Wenn ich heute die Investitionsentscheidung treffe, ich finde trotzdem Atom super, weil irgendjemand mir vorgerechnet hat, das sei ja total billig oder so, dann entscheide ich also heute, das zu machen. Dann muss ich mich committen und in 15 Jahren fällt das Ding dann auch vom Himmel. Dann ist es in Betrieb. Dazwischen habe ich nur Risiko. Wie ist denn der Markt in 15 Jahren? Wie viel Strompreis erlöse ich dann wirklich? Ist die Struktur eine ganz andere, weil noch mehr Erneuerbare und es fluktuiert alles wie irre? Was soll ich eigentlich mit meiner durchlaufenden Bandlast hier anfangen? Das heißt, diese Risikoposition können überhaupt nur Staaten nehmen. Deshalb sind auch die einzigen Projekte, die gebaut werden, nur die mit gigantischen staatlichen Garantien. In Klammern, fast ausschließlich von Staaten, die Nuklearmächte sind, weil die noch das Atominteresse hinten dran haben. Ja. Das ist das, was es treibt. Drittes Argument ist ein spielerisches, das finde ich ganz, ganz nett, weil ja auch der Zusammenhang so gern gebaut wird aus, naja, die Dunkelflaute. wir brauchen doch was, wenn dann irgendwie. Und tatsächlich ist die Dunkelflaute, können wir gleich noch drauf eingehen, eine Herausforderung, die ist lösbar total, aber wir brauchen irgendwelche Kraftwerke, die man regeln kann, wenn mal über längere Zeit zu wenig Wind und Sonne sind. Logisch, brauchen wir. Atomkraft, das ist denkbar schlechteste dafür, weil erstmal technologisch wollen die durchlaufen, die Dinger. Ne? Mhm. So, aber wir hatten ja vor allem die Kostenstruktur. Das sind kapitalintensive Sachen. Die müssen durchlaufen, um sich zu refinanzieren. Wenn ich allein Finanzierungskosten von 10 Cent habe, wenn die durchlaufen, und jetzt käme ich auf die komische Idee zu sagen, ich lasse sie nicht durchlaufen, sondern ich betreibe die statt 8.000 Stunden im Jahr nur 1.000. Faktor 8 alleine, ja. Finanzierungskosten. Das heißt, wenn ich bei 80 Cent Finanzierung... Totaler Irrsinn. Das heißt, für die Dunkelflaute sind Atomkraftwerke genau nicht geeignet. Drei totale Killer-Argumente. Und wenn irgendwer das macht, woanders gerne, bitte nicht mit deutschem Steuerzahlergeld, das fände ich irrsinnig. Ob es in 50 Jahren anders ist, kann auch sein. Bin ich bei meinem Punkt von eben. Im Hier und Jetzt geht es um wirtschaftliche Modernisierung und Klimaschutz und da kommt das alles zu spät für. Brauchen wir nicht als Option drüber reden.
Jetzt höre ich schon die Kritiker, jetzt wird er nichts sagen, wird er alles so stehen lassen, dann muss ich noch ein, sozusagen, ja. Also das lasse ich, glaube ich, definitiv so stehen, damit sich nicht hier die falschen Dinge in die Köpfe setzen. Ich habe gestern gelesen, war, glaube ich, wirklich gestern in der Zeitung, Fraunhofer-Institut, erneuerbare Energien, wir haben negative Strompreise jetzt bei, ich glaube, Stand Mai war das, ne, genau, 248 Stunden, das sind nochmal 20% mehr als bereits bis jetzt der Höchststand. Ja. Ne? So, das heißt, also da haben wir ja irgendwie ein Überangebot. Ne? So, jetzt haben wir auch Dunkelstunden, da ist immer das Risiko. Dann kommst du wieder mit der Argumentation, das war jetzt meine Brücke. Also, gut, Atom ist es nicht, dann ist es wahrscheinlich Gas oder was machen wir denn jetzt?
Sind jetzt eigentlich zwei Themen da, die du da ansprichst. Das eine ist die Dunkelflaute und das Gas. Die parken wir vielleicht mal nach hinten. Kommen wir erstmal zu den Negativpreisen oder den solaren Überschüssen.
Was ja per se ja gut ist. Also
für Verbraucher wäre es nett, wenn die Preise ankommen. Genau, aber es ist ein massives Problem, das wir haben. Das muss man ganz klar sagen. In Deutschland wurde lange die Energiewende mit echter Schlagseite gemacht. Alle Regierungen durch. Das ging ja sehr, sehr früh los. Die letzte hat wenigstens angefangen, gegenzusteuern, weil lange nur Ausbau per se irgendwie Ziel war. Wie viel Gigawatt stellen wir hin? Mhm. Aber das Energiesystem ändert sich kolossal, weil zukünftig oder auch jetzt schon ist ja die Verfügbarkeit von Energie und damit auch der Preis nur noch abhängig vom Wetter. So, früher war das nicht so. Früher war er abhängig von dem Verbrauch, den ich gerade hatte. Heute ist er abhängig vom Wetter. Und das heißt, ich muss den Markt und auch die Netze darauf eben anpassen, so dass die in der Lage sind, flexibel zu reagieren. Und das ist völlig unterblieben. Wirklich, es gab nicht mehr einen Plan dafür. Das ist eine absurde Nebengeschichte, so ein Fun Fact. Die jetzt mit Blick auf die Verteilnetze gibt es erst seit dem letzten Jahr erstmalig halbwegs flächendeckende Planungen der Verteilnetzbetreiber, die energiewendetauglich sind, wo also überhaupt mal durchgedacht wurde, wie viel Energie kommt aus Erneuerbaren, wie viele Wärmepumpen werden wir haben, wie viele Elektroautos in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. Und was heißt das für unsere Netze, wie müssen wir die erweitern und umbauen? Ja. Das gibt es seit letztem Jahr. Wir machen Energiewende seit 30 Jahren. Ne? Und es gab vorher auch schon Planungen, aber die Regierung, die vorletzte Regierung hat bis zum letzten Amtstag, bis 2021, daran festgehalten beispielsweise, dass der Stromverbrauch in Deutschland nicht steigen wird.
Nicht steigen,
nein. Okay, Elektrifizierung gibt es nicht. Okay. So. Und das waren die Strommengenprognosen. Und wenn du darauf Netze planst, ist ja klar, dass Quatsch rauskommt. Mhm. So. Das heißt, wir haben seit letztem Jahr das erste Mal, das ist nur ein Aspekt von vielen, angefangen über Netzplanung nachzudenken. Wir sind überhaupt nicht ausreichend digitalisiert im Netz. Smart Meter gibt es nicht. So. Das heißt, die Preise kommen nicht an bei den Verbrauchern. In der Industrie haben wir falsche Preisanreize, die werden noch immer belohnt dafür, wenn sie ihre Lasten gerade durchfahren, anstatt flexibel anzupassen. Das ist jetzt immerhin in Arbeit. Das heißt, all diese Themen wurden nicht angepackt. Und jetzt trifft eben eine sehr große Solarmenge auf einen super starren Markt. Ja, das ist halt normale BWL. Ne? Das heißt, viel Angebot, keine Nachfrage. Und im Strom aus Gründen gibt es dann sogar Negativpreise. Als marktwirtschaftlich tickender Mensch finde ich Negativpreise gar nicht schlimm. Ein Riesenanreiz, was zu tun, ist ja toll. Nur dummerweise ist die Regulierung noch nicht so, dass das jetzt alles in Geschäft umgemünzt werden kann. Da ist noch viel zu tun. Und Meine Sorge ist eben, dass dieser Zustand, der ist wirklich teuer, es kostet ja Geld, jemand muss ja bezahlen dafür, dass der Strom verbraucht wird, das ist ja das Irre. Und meine Sorge ist, dass dieser wirklich wirtschaftlich schwierige Zustand jetzt politisch natürlich genutzt wird, um den Ausbau zu bremsen. Sagen, oh, wir haben ja eh zu viel, wir hören mal auf auszubauen. Mhm. Wir hätten tolle Lösungen, wir haben die auch, die muss man nur regulatorisch jetzt mal endlich gangbar machen. Und wer Energiewende per se doof findet und lieber Gas verbrennt, könnte auf die Idee kommen, das jetzt aber als Argument zu nehmen, eben zu bremsen. Und da habe ich Angst vor.
Dann müssen wir jetzt gleich die Lösung oben draufsetzen, weil ich rede ja bei 5:45 über Lösungen. Ja. Wir kommen am Problem nicht vorbei, aber ich möchte nicht beim Problem stehen bleiben. Ja. So, ne? Nicht, dass wir jetzt die falschen Schlüssel ziehen. Ja. Also, was sind die Lösungen? Welche Lösungen?
Zwei schnelle und einfache. Das erste sind die Großbatteriespeicher. Wir hatten es eben von Kostensenkungslogiken. Die Preise sind im freien Fall. Das ist total irre. Gerade heute eine Meldung gesehen, dass in China eine Großbatterie 400 Megawattstunden, wem das was sagt, ans Netz geht und die hat 140 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität nur gekostet. Das ist, also wir sind in Deutschland vielleicht gerade bei 250, vor kurzem waren wir bei 500 und vorher bei 1000. Das heißt, es ist ein hochattraktiver Business Case. Und ich könnte jetzt einfach überall im Lande verteilt große Batterien hinstellen, das sind Container, so ein bisschen Planung machen, Netzanschluss machen, Container hinstellen und damit diese ganzen Spitzen puffern. So, das könnte ich machen. Das Schwierige ist, dass die Betreiber solcher Batteriespeicher und die Netzbetreiber sich gerade an vielen Stellen nicht grün sind, weil man muss sich schon darauf verständigen, wie die Batterien gefahren werden, weil sonst könnten sie tatsächlich auch das Netz ja unnötig belasten und nicht nur entlasten, weil die ja eigentlich nach Markt fahren wollen, die Batterien, und wenn das Netz das aber gerade nicht kann, brauche ich einen Kompromiss. So, das gibt's alles, machbar. Aber da fehlt so ein bisschen der politische Wille, das zu gestalten. Und da rauschen gerade eher die Fronten aufeinander. Da gibt es natürlich auf beiden Seiten, auch bei Netzbetreibern und Speicherbetreibern, sehr wenige. Aber es ist ein hochkomplexes Thema. Wir haben 860 Netzbetreiber in Deutschland, die man alle ins Boot holen müsste. Also man kann sich vorstellen, das ist auf freiwilliger Basis nicht einfach. Lösung Nummer eins, die total schnell geht, ne? Container hinstellen. Und ein toller Business Case ist es auch noch. Und Nummer zwei ist natürlich viel mehr Digitalisierung. Smart Meter hatten wir schon kurz angesprochen. Die sind bei uns sehr, sehr Fort Knox-artig organisiert. Also es kostet Geld, es ist unfassbar langsam. Wir stehen da in Europa an letzter Stelle mit, ich glaube, 2% der Anschlüsse sind digitalisiert bei uns von den Haushalten. Also ein Witz. Das heißt, das Preissignal kommt gar nicht an bei den Verbrauchern bei ganz vielen. Und man könnte das etwas weniger nach Fort Knox organisieren und sagen, uns geht es nicht darum, dann auch in die Haushalte rein steuern zu können vom Netzbetreiber, dass der, wenn irgendwie zu viel wird, abregeln kann. Das ist heute die Anforderung, einfach sagen, wir messen nur zeitaufgelöst, dann kriegen diese Haushalte überhaupt mal ein Preissignal pro Viertelstunde oder pro Stunde und dann richten die sich nach dem Preis. Das wäre viel einfacher und auch sehr schnell zu machen. Das wäre eine Lösung dafür. Und wenn man beides täte, dann ist sehr, sehr schnell viel neue Flexibilität da. Dann reagiert der Markt auf die Negativpreise und absorbiert sie.
Warum haben wir diese Digitalisierung nicht? Warum kommt die bei uns nicht an? Liegt das am Verbraucher oder liegt das am Anbieter?
Noch dazwischen. Das liegt daran, wie in Deutschland dieser Smart Meter Rollout organisiert wurde. Wir sind ja ziemlich gründlich in vielem, was wir tun. Und das Gesetz dazu ist, glaube ich, aus dem Jahr 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, zur Digitalisierung der Energiewende heißt das. Und wir haben uns eine Technik überlegt, da ist das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik heißen die, federführend, das jetzt so zu entwickeln, dass ich in keinem Fall einen Smart Meter irgendwie hacken kann. So. Und das haben die so gut gemacht, dass ich die nicht hacken kann, aber auch nicht fertigen kann und viel zu teuer sind. Und die können ganz wenig am Leistungsbild. Und das hat man jetzt im ersten Schritt ein bisschen vereinfacht, aber jetzt sind wir auch schon bei 2025 und es läuft noch immer nicht richtig los, weil natürlich auch die Netzbetreiber müssen das machen. Die müssen ganz viele neue Systeme aufbauen, ganz viele neue Prozesse aufbauen. Wir haben 860 davon. So. Das ist total überengineert. Und die Grundidee ist natürlich richtig. Sagen, wäre ja doof, wenn sich jemand reinhackt in Stromzähler und dann Blackout verursacht. Viele haben das Buch gelesen, Blackout.
Ja, habe ich auch gelesen.
Gut geschrieben.
Hat mich auch fasziniert.
Genau. Insofern ist die Idee ja gar nicht so doof, aber gibt es viel, viel einfachere Wege. Plus, wenn ich jetzt ein böser Junge wäre und würde was hacken wollen, dann würde ich ja nicht mir, keine Ahnung, 1 Million Smart Meter versuchen zu hacken. Ja, echt mühsam. Ich hacke mich bei einem Wechselrichterhersteller ein, der 1 Million Wechselrichter hat. Und da mache ich meinen Scheiß. Das heißt, wir haben ein Hochsicherheitstor geschaffen und nebenan Scheunentore offen. Nee, die sind auch sicher, aber viel einfachere Eindringmöglichkeiten und ganz andere Sicherheitskonzepte. Das ist überhaupt nicht passig. So. Das ist der Fehler. Wir haben es zu gründlich gemacht und zu viel gewollt und es viel zu schwierig angestellt.
Okay, jetzt wollen wir jetzt nicht die Falschen motivieren mit dem Podcast.
Nee, tun wir nicht. Das ist schon schwer. Auch da kommt man nicht einfach rein. Das ist kritische Infrastruktur, die ist geregelt. Auch die haben gute Sicherheitskonzepte. Ich wollte damit nur betonen, wie unsinnig es ist, uns bei dem Smart-Meter-Thema das Leben so schwer zu machen, wenn wir woanders ganz andere Sicherheitskonzepte haben, die ja auch schon sicher sind. Das ist wir werden ja nicht direkt.
War auch eher mit dem Augenzwinkern. Ja. Sozusagen jetzt, das heißt jetzt, ich als Otto-Normalverbraucher habe vielleicht noch keine Solarpanels auf dem Dach. Lasse ich das jetzt bleiben, weil wir schon zu viel Strom haben an sonnigen Tagen? Oder
nee, bloß nicht, macht ja total Spaß. Und in dem neuen EEG ist jetzt auch geregelt worden, also für neue Anlagen ist das Problem regulatorisch jetzt im Griff sozusagen. Die tragen jetzt nicht mehr negativ zu diesem Phänomen bei. Und ich würde nur immer sagen, das machen ja auch die meisten, dann mit einer Batterie dazu. Vor allem aber auch, glaube ich, weil es echt Spaß macht. Ne? Also wer das macht, um ausschließlich des Geldes willen, super, geht ja auch, ist auch ein wirtschaftlicher Case. Die müssen auch dann wirklich nur aufs Geld gucken, aber ausreichend viele Leute, da zähle ich uns beide jetzt auch mal zu, hätten ja vielleicht auch das, noch den Euro über, das ein bisschen anders auszulegen, noch mehr zum Beispiel Batteriespeicher reinzupacken, einfach weil es wirklich Spaß macht. Und zu Hause lade ich mein Elektroauto, ich habe halt das Privileg, eine Wallbox zu haben. Und ich habe letztens Geld dafür bekommen zu laden. Das ist ein tolles Gefühl. Ja. Ne? Und natürlich, es geht nur um 1 Euro oder 2 dann bei so einem halben Ladevorgang. Ne? Aber natürlich sage ich dann zu meiner Frau, ey, ich fahre schnell das Auto auf den Hof. Ne? Ja. Ich spare jetzt, ist sportlicher Ehrgeiz. Und das müssen wir doch hinkriegen. Wir müssen doch Energiewende als Spaß mal organisieren. Und das macht einfach Spaß.
Ja.
Und es ist völlig egal, ob das 2 Euro sind oder 5. Man macht es halt trotzdem. Keiner kauft doch sein Auto wegen der Effizienz oder irgendwas. Das steht 23 Stunden rum. Die Leute kaufen das, weil sie die Marke mögen oder weil das Entertainment-System cool ist. So, jetzt lass uns genau das bitte anwenden auf Energiewende. Lass uns das machen, weil es cool ist.
Ja.
Und das geht so.
Da sind wir doch beim schönen Thema. Ich fahre ja auch E-Auto sozusagen. Ich glaube, das wissen auch die meisten von mir. Und ich bin vorher ganz andere verrückte Autos gefahren. Alle sagen, was ist mit dem passiert? Wir unterschätzen immer, was das für einen Spaß macht, mit einem E-Auto zu fahren. Und ich kann mich an deinen Post erinnern, wo ich drunter geschrieben habe. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, als Henry Ford gefragt wurde, Pferdekutsche oder Auto? Und dann hat er damals gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja. Das passte, glaube ich, ganz gut zu dem Thema. Und du hast, glaube ich, in deinem Buch auch deine Erfahrung oder das als Beispiel des Wandels geschrieben. Kann das sein?
Ja, genau. Also erstmal nochmal vielen Dank für deinen tollen Kommentar. Ich habe mir das Zitat schon oft geborgt jetzt. Das ist so großartig. Das bringt es wirklich auf den Punkt und löst bei Menschen sofort auch aus. Ach stimmt, Innovation unterschätzen wir ja irgendwie. So, das ist nämlich genau das. Und ja, ich bin schon früher mal auf Dienstreisen, hatte ich das Glück, so einen uralten E-Smart fahren zu können. Das war schon echt ein holpriger Ritt. Da war es auch noch kalt, dann habe ich trotzdem die Heizung ausgemacht und bin so gerade ans Ziel gekommen. Also das war definitiv nicht massentauglich.
Ja.
Umso beeindruckender zu sehen, wo halt die Technik jetzt heute steht. Die neuen Fahrzeuge, also zwischen 300 und 500 Kilometer haben die alle. Neuere Modelle auch in China bei 800. Auch die Premium-Modelle ziehen jetzt in Deutschland nach und wie du schon sagst, mir macht das total Spaß, weil es leise ist. Das finde ich das Angenehmste. Mhm. Es ist einfach leise.
Sehe ich auch so.
Also ich kann in normaler Lautstärke mit den anderen reden. Das ist richtig schön. Klar beschleunigt es besser. Das war jetzt aber nie so ganz mein Faible. Und tatsächlich, jetzt bin ich auch so ein ökologisch geprägter Mensch, aber es fühlt sich besser an zu wissen, dass man nicht ganz so viel Umwelt hier verbraucht dabei. Das ist schon cool. Wenn man das mit Grünstrom lädt, Es ist eine richtig gute Bilanz und keiner will ja Autos verbieten. Wir werden die brauchen. Ich persönlich brauche sie auch regelmäßig. Wenig zum Glück, aber manchmal geht es nicht ohne. Und ich fahre ohne schlechtes Gewissen. Das ist schön.
Cool. Ich habe gerade mit sehr vielen Autoanbietern und Fuhrparkmanagern zusammengesessen. Leider geht der Trend in Deutschland irgendwie in die falsche Richtung.
Ist das so?
Sehr massiv, ja, sehr massiv. Da haben wir auch schon überlegt, ob wir da mal eine Podcast-Folge draus machen, um zu zeigen, dass das schon funktioniert. Und da waren auch so ein paar Glaubenssätze, die verstehe ich auch bei dem einen oder anderen Punkt, wo es andere Lösungen mittlerweile gibt, eine gewisse Flexibilität. Man muss ja nicht, es gibt ja nicht immer nur sowohl als auch. Man kann ja auch als Mensch denken und versuchen, irgendwie so eine Lösung dazwischen zu finden, die nicht das eine und das andere komplett ausschließt. Ja.
Aber vielleicht als Parallele zu einem Pferdespruch. Also was, glaube ich, auch da ein echter Gamechanger sein wird, nicht nur kann, sondern wird, vielleicht in 5 Jahren unsere Normalität, hoffentlich spätestens in 5, ist Umsonstladen zum Beispiel. Mhm. So eine Autobatterie, die kann 1,5 Millionen Kilometer und mehr aushalten. So viel fährt ja kein Mensch.
Ist das so? Ja, da habe ich immer so Bedenken
gehabt. Nee, ist total so. Und sie halten sogar länger, als die Automobilindustrie dachte. Also die halten einfach ewig, die
Teile. Weil es ja immer hieß, ja, dann so nach 3, 4, 5 Jahren, dann ist die Batterie nicht mehr so gut.
Nee, ist eben alles Quatsch. Die nominelle Reichweite ist ja, so 1,5 Millionen Kilometer. Ist auch immer die Frage, wie definiere ich das Lebensende? Die geht ja nicht kaputt, sondern die hat einfach etwas weniger Kapazität mit der Zeit. Und dann habe ich vielleicht statt bei einem neuen Fahrzeug statt 600 Kilometer Reichweite irgendwann noch 550. So. Und das ist die Frage, definiere ich die Batterie als kaputt? Würde ich nicht tun. So. Ja. Aber die können unheimlich viel Ladung rein und raus. Und in Frankreich ist das endlich umgesetzt. Einem neuen Fahrzeug, das jetzt auf dem Markt ist. In Deutschland ist da ganz viel Regulierung noch davor. Kommt hoffentlich auch bald. Die Industrie ist längst bereit. Bidirektionales Laden. Das heißt, ich stöpsel das Auto einfach an. Beim Arbeitgeber zum Beispiel steht es ja eh rum. Ne? Stöpsel ich an die Wallbox. Ja. Und so lange verdient die Batterie Geld im Strommarkt. Wirklich handelt einfach, macht Dienstleister automatisch, hast du nichts mit zu tun. Und du stellst auch ein, wie viel Ladung will ich immer haben. Ich will immer mindestens 300 Kilometer fahren können und alles drüber, spiel damit, verdien damit Geld. Und das macht die dann. Und das verdient so viel Geld, dass man in Frankreich 10.000 Kilometer umsonst fahren kann. Einfach dadurch, dass man einen Stecker reinsteckt. Und das ist auch cool. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, das wäre Normalität, wie das hier abgeht, wie die Leute sagen, na klar, ich bin nicht bescheuert, ich kriege hier was umsonst, das super, mache ich doch. Ne? Ja. Das sind alle Vorbehalte zur E-Mobilität, aber sofort weg. Und das ist nur ganz anders gedacht, da kommst du nicht drauf mit dem Benziner. Ne? Das heißt, das ist ein völlig anderes Erleben und Nutzen von Technologie. Das müssen wir alle mal irgendwie erfahren, dann finden wir es cool und dann geht es auch rasend schnell.
Warum scheitert das bei uns?
Das ist eine Mischung, ist ganz viel Regulatorik, die Abrechnungsprozesse, dass das geht, ist ein großes Thema. Es war auch ein bisschen Henne-Ei, habe ich gerade letztens im Gespräch mit dem führenden Anbieter in dem Feld hier in Deutschland gelernt. Früher war es auch Henne-Ei, können die Fahrzeuge das schon und können die Wallboxen das schon. Solange es die einen nicht können, entwickeln die anderen es nicht. So, und das ist jetzt aber alles da, kommt in den Markt rein, jetzt sind es vor allem Prozesse und Regulierung. Müssen wir jetzt hinkriegen. Und dann geht's los.
Wann denkst du? Du hast es von uns gesagt. Du siehst das in absehbarer Zeit?
Naja, ich glaube, es wäre jetzt von der Technologie und dem, was zu tun ist, regulatorisch schnell möglich. Es ist dann eher die Frage, wie schnell kommt die Industrie danach und wird das als Geschäftsmodell etabliert. Aber es gibt keinen Grund mehr, es nicht jetzt zu tun. Es ist eher so, habe ich es verstanden, dass halt die Automobilindustrie und die Hersteller, die solche Dienstleistungen anbieten, seit Jahren mit den Hufen scharren und sagen, wir sind fertig, wir könnten. Jetzt macht endlich.
Spannend. Kannte ich auch noch nicht. Wieder was dazugelernt. Dankeschön. Motiviert mich doppelt und dreifach mein E-Auto. Ich glaube, das nächste ist bald fällig irgendwie. Ich glaube,
die Zeit. Dann achte darauf, dass es schon bidirektional kann.
Ach so, ja, da muss man da.
Also, die neuen können das wohl. Ich bin da auch nicht ganz so tief im Markt drin. Meins kann es jetzt auch noch nicht. Vielleicht wird es per Software freigeschaltet irgendwann, das weiß ich nicht. Aber einfach mal ein Auge drauf haben, ob das schon geht. Vielleicht ist es dann aber auch Standard, wenn du dich umguckst.
Okay. So, jetzt hast du dich ja tief damit beschäftigt, wie man sieht, und spannende Lösung, die ich auch das erste Mal höre und vielleicht der eine oder andere Hörerin auch. Warum tun wir uns so schwer in dieser Veränderung? Ich glaube, da bist du auch im Buch tiefer eingestiegen. Ne? Wieso halten wir immer an den alten Zöpfen? Ist ja nicht nur bei der Energierevolution so. Ne? Ja. Also. Und was sollten wir tun, damit es uns leichter fällt, diese Anreize zu schaffen, ist wahrscheinlich sicher einer der Punkte.
Ja, ganz großes Thema. Ich habe tatsächlich zwei ganze Kapitel dem gewidmet, weil mir das so wahnsinnig wichtig war. Gar nicht nur auf Technik oder Ökonomie oder irgendwie Industrielogiken, sondern was ist es denn eigentlich? Und da gibt es eine ganze Palette von Gründen. Das eine ist natürlich die organisierte Beharrung sozusagen. Jede Veränderung, da habe ich auch viel Technikgeschichte aufgeschrieben, jede Veränderung hat Gegner, weil die was verlieren. Ist ja logisch. Mhm. Ne? Also was ich gerne erzähle, ist eine Anekdote auch aus der Zeit von deinem Henry Ford-Spruch. Es gab Werbeplakate früher, als Automobile aufkamen, in denen also ein Automobil im Graben hängt, der feine Herr mit Zylinder ganz matschig, seine feine Frau auch und alle traurig und gucken doof. Und oben über die Brücke reitet mit erhobenem Haupt also jemand auf seiner Kutsche vorbei. Und natürlich fanden die Stellmacher und die Pferdezüchter das doof und die Kutscher. Die haben es doch nicht verhindert, dass die Autos kommen. So. Das in extrem erleben wir natürlich bei allem, was das Verdrängen fossiler Geschäftsmodelle angeht. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Und kann ich immer empfehlen von Christian Stöcker, das Buch Männer, die die Welt verbrennen. Es tut weh, das zu lesen, es ist Augenöffnen. Das ist eine organisierte Beharrung, weil da einfach unfassbar Geld verdient wird. Und die geben sich ja nicht kampflos geschlagen. Das ist ein ganz, ganz starker Grund, weswegen auch viele so Narrative bei uns so selbstverständlich sind, die keine Faktengrundlage haben, die einfach gut gesetzt wurden. So. Das ist der eine Grund. Also.
Und das Buch kann ich ehrlicherweise nur empfehlen.
Ja, das ist großartig.
Man braucht zwar danach irgendwas Motivierendes.
Ja, was kann man danach meins lesen.
Dann ist man deins, ich halte es extra in die Kamera. So, genau. Aber da braucht man unbedingt was total. Motivierendes. Ja, ja.
Wirklich. Aber ich kann es wirklich empfehlen, weil das gut hilft, sich nicht selber vielleicht zu naiv hinzustellen und sagen, ja, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Nee, ist echt schlimm. So. Ja. Also, das ist das eine. Das zweite ist, also jede Veränderung hat auch echte Verlierer. Ne? Geschäftsmodelle gehen kaputt. Das mag keiner gerne. Hat auch emotionale Verlierer. All die jetzt über Jahrzehnte gesagt haben, dieser ganze erneuerbaren Kram ist doch doof, funktioniert doch eh nicht, die haben emotional was zu verlieren. Ist so. Da habe ich auch ein paar Beispiele aufgeschrieben, was hier irgendwie als der Kohletagebau, Kohlebergbau abgeschafft wurde, wie schlimm das war emotional für die Kumpel. Ich meine, ein Kumpel ist das Tollste, was es gibt. Ein Mensch, auf den man zählen kann. So, das waren die Werte. Und es wurde abgeschafft. Es gab es nicht mehr. Was für ein Verlust. Man kann auch, glaube ich, gut Vergleiche zur Wende ziehen. Wie viel Lebensleistung entwertet wurde durch die Art, wie das gemacht wurde. Katastrophe. Und Energiewende entwertet auch Lebensleistung von Leuten, die Kraftwerker waren. Also, ich würde nur sagen, es gibt emotional gute Gründe auch dagegen.
Gutes Beispiel, ja. Braunkohleabbau im Osten war
Wahnsinn.
Ja ein großes Thema.
Wahnsinn! Ist identitätsstiftend und das muss man auch ernst nehmen. Und das hat auch tatsächlich so die erneuerbaren Bubble nicht ausreichend gemacht. So. Mhm. Also, es sind eher emotionale Gründe.
Das ist sicher auch ein Tempo. Also, ich meine, bei dem Tempo. Also
klar, ist rasend schnell. Und das je schneller, desto mehr Beharrung. Ne? So.
Passiert ja in deinem Berufsleben noch, wenn 20 Jahre Veränderungen. Eruption kommen und das ist ja, da bist du ja noch nicht mal am Ende deines Berufslebens,
genau.
Mittendrin.
Ja, genau. Also das ist mal mindestens ein zweiter starker Grund. Es gibt, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr spezifisch einen dritten. Deutschland ist Verbrennungsweltmeister. Das muss man sagen. Wir haben die beste Motorentechnik weltweit. Damit sind wir Wirtschaftswunder geworden. Damit sind wir die Wirtschaftsmacht geworden. Auch unsere Kraftwerkstechnik, Verbrennung, großartig. Beste Hightech ever. Nur eben dummerweise, wir haben es an die physikalische Grenze ran entwickelt. Das ist klasse. Da sind wir jetzt toll, aber die ist halt da. Und ein Auto, ein PKW mit Verbrenner hat vielleicht 25% Wirkungsgrad, 75% sind weg. Ne? Die gehen durch einen Kühler und einen Auspuff und da kann es noch so toll sein, wenn eine neue Technologie kommt mit 75% Wirkungsgrad, bist halt kaputt. So. Also wir sind einfach Weltmeister im Verbrennen und das ist eben nicht nur emotional, sondern auch wirklich ein Wirtschaftsfaktor. Das Geschäftsmodell ziehen zu lassen, fällt schwer und dann kommen sie alle und versuchen das irgendwie mit E-Fuels zu retten, was nicht passieren wird. Das sind, glaube ich, die mal mindestens die spezifisch deutschen Gründe. Neben all der politischen Kiste, dass es viel zu sehr darum geht, Deutungshoheit zu haben und nicht einen besseren Weg aufzuzeigen. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem, was wir ändern müssten. Also wie kann das denn gelingen? Weil die wirtschaftlichen Chancen sind riesig.
Ja.
Ich argumentiere sogar, wenn wir die nicht ergreifen, haben wir ein richtiges Problem. Siehe Automobilindustrie. Die ist ja nicht in einer schwierigen Lage, weil irgendwo E-Autos in Deutschland gefördert wurden. Sondern weil der chinesische Markt verloren gegangen ist. Da waren die Deutschen Marktführer und jetzt sind sie ganz übel dran, weil sie die Immobilisierung verpennt haben. So. Also da müssen wir, glaube ich, jetzt hinkommen, dass wir die Chancen sehen, wirtschaftlich, dass wir starke Heimatmärkte bauen. Ich wäre total dafür, hier richtig Heimatmarkt für E-Mobilität, für Smart-Grid-Lösungen und sowas zu bauen, weil das alles Exportschlager sind, weil das brauchen wir überall. Und dann in der Kultur was zu tun, weil es nicht sein darf, dass wer auch immer, welche Seite auch immer, welche Partei auch immer, eine Position nur deshalb bezieht, weil es die Gegenposition zu den anderen ist. Mhm. Und das erleben wir hier unfassbar stark. Das regt mich tierisch auf. Wir haben es auch jetzt in dieser Bundestagswahl wieder erlebt. Da wurden dann teilweise Sachen versprochen, die natürlich mit ein bisschen Menschenverstand nicht gehen konnten, ja, die auch mittlerweile schon kassiert wurden. Einfach nur, um so eine Art Deutungshoheit hinzukriegen. Und das schadet dem Vertrauen von allen, bringt uns nicht voran. Also wir müssten es schaffen zu sagen, wir haben so ein gewisses Zielbild im Groben, da soll es mal hin, 20 Jahre wird es dauern. Und wir streiten nicht mal übers Was, sondern auch übers Wie. Mhm. Welchen Weg wir gehen. Marktlicher gerne, ne? Ein bisschen weniger reguliert, ein bisschen marktlicher finde ich super, mit guten Leitplanken im Markt und so weiter drin. Und das ziehen wir aber bitte durch über Legislaturperioden hinweg. Und da habe ich im Buch ein paar tolle Beispiele beschrieben. Dänemark ist so eins oder auch Uruguay jetzt. Die haben es geschafft, die Dänen haben in den 70ern angefangen, Wärmewende zu machen, weil sie gelernt hatten, ach, das mit dem Öl, das ist aber doof, weil das, wenn der Preis schwankt, dann haben wir ein Problem. Und dann haben die in der Ölkrise damals angefangen, konsequent kommunale Wärmeversorgung auf Erneuerbaren aufzubauen. Mega erfolgreich. Und das haben die durchgezogen über alle Regierungswechsel hinweg. Die haben die Instrumente angepasst, weil der eine mehr so und der andere mehr so arbeiten wollte. Aber die haben nie das Ziel aus den Augen verloren, weil es einfach sinnvoll war. Und da müssten wir hinkommen, so ein bisschen den überparteilichen Konsens, was müssen wir verändern, auch in Regulierung, in Bürokratie und so weiter, und dann nur noch streiten über das Wie und nicht mehr über das Was. Und das hat mit Kultur zu tun, auch mit Fehlerkultur. Hm. Wir werden Fehler machen, ja klar machen wir Fehler, auf so einem langen Weg. Und Fehler sind aber gar nicht schlimm. Fehler sind nur schlimm, wenn man sie das zweite Mal macht. Und dann darf es doch nicht sein, dass wenn einer was tatsächlich falsch einschätzt, dass danach alle draufspringen und sagen, du Idiot. Das darf ich machen, wenn das zweite Mal das falsch einschätzt, aber nicht beim ersten Mal. Dann sagen, okay, jetzt machen wir es besser. Und da haben wir so viele Fehler nicht aufbereitet in Deutschland. Ich sage nur, russisches Erdgas, völlig in der Schublade verschwunden. Das müsste man mal aufbereiten und die Offenheit erzeugen, aus Fehlern zu lernen.
Was mich ja immer wundert, für mich kommt ja auch ein besonderes Thema immer sehr zu kurz, die Unabhängigkeit von Dritten. Hm. Also ich meine, Russland ist ja ein gutes Beispiel, ne? Also damals haben wir uns sehr sicher gefühlt, ja. Die Amerikaner haben uns ins Gewissen geredet, haben wir alles ignoriert, haben gesagt, ach, läuft doch alles super, ist preiswert, billiger als am Markt. Auf einmal waren die Tore zu, so. Dann haben wir uns auf andere verlassen und wie schnell so politischer Wind dreht, ja. Wo man vielleicht nicht gleich vom Freund zum Feind kippt, aber wo man nicht mehr weiß, woran man ist. Was passiert mit Zöllen etc., will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Wir sind hier beim Thema Energie. Sozusagen, wir haben eine Unabhängigkeit, die wir selbst uns bauen können. Ja? Und natürlich sind wir noch von, ob die Sonne scheint und der Wind weht, aber darauf kann man sich ja einstellen.
Finde ich faszinierend, dass genau dieses Argument so gar kein Gehör findet.
Darüber spricht keiner.
Wir haben in Deutschland im langjährigen Mittel der letzten Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, 80 Milliarden Euro pro Jahr für den Import fossiler Brennstoffe ausgegeben. 80 Milliarden jedes Jahr haben wir uns abhängig gemacht von Leuten. Wir wissen, wo es herkommt. Die meisten davon sind jetzt nicht so coole Staaten. Also Norwegen total in Ordnung, aber ja. So. Bei anderen kann man schon die Frage stellen, will man von denen abhängig sein? Wir wissen auch, dass das meiste davon eigentlich Abwärme ist, weil Verbrennen uneffizient ist. Also ich spitze das gerne zu. Wir haben wahrscheinlich so 50 Milliarden Euro jedes Jahr Ausgaben für heiße Luft.
Geht da ruhig nochmal drauf ein. Ich glaube, den Punkt wollten wir auch auf alle Fälle nochmal streifen. Ja, nicht alle sind Physiker.
Nee, genau, okay, ja. Dann mache ich das kurz und gehen wir weiter mit dem anderen Thema. Also, für Physiker oder auch Ingenieure ist das tatsächlich so ein bekanntes Ding, das man aber erklären muss. Wenn ich etwas verbrenne, dann entsteht vor allem Wärme. Es entsteht auch Nutzenergie in Form von Bewegung, in Form von Strom, was auch immer. Aber das meiste ist eben Wärme. Und wenn ich etwas verbrenne, um Strom oder Bewegung zu erzeugen, dann gibt es da physikalische Grenzen. Die hat der Herr Carnot im 19. Jahrhundert schon entdeckt. Gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein, aber es gibt eine physikalische Grenze, die sagt, aus so einer Wärmekraftmaschine kannst du nicht mehr als so und so viel Prozent der reingesteckten Energie in Form von Öl oder Gas oder Kohle in Form von Nutzenergie rausholen. Und wenn ich dann wie beim Pkw einen realen Fahrzyklus habe, dann sind das halt nur 25%. Beim Kraftwerk sind es auch mal 40, aber der Rest ist trotzdem Abwärme. Und wenn wir also jetzt Energie in so großem Maße importieren, dann ist das meiste eigentlich Abwärme und nur wenig davon echter Nutzen. Und diese Carnot-Schwelle, die gibt es eben nur bei Verbrennung und Prozessen, die über die Wärme funktionieren. Auch ein Atomkraftwerk ist eigentlich ein Wassererhitzer. Wir machen Wasserdampf und aus dem dann Strom. Das ist alles Carnot. Ne? Ja. Und das hat eben eine direkte Elektrifizierung nicht. Da gibt es diesen Carnot-Wirkungsgrad nicht, diese Limitierung. Da kannst du im Prinzip theoretisch 100%, klar, Da wird der Motor auch warm, weil er Abwärme macht, aber halt viel, viel weniger. Das ist auch der Hintergrund, weswegen wir eigentlich 50 Milliarden im Jahr für Abwärme ausgeben, die wir importieren. Und das fällt eben, das ist jedes Jahr, und das fällt eben weg, wenn wir elektrifizieren, wenn wir den Strom zum Beispiel aus Wind und Sonne ziehen. Dann gibt es häufig das Gegenargument, ja Moment, aber die Solarmodule kommen doch aus China, sind wir ja auch abhängig. So, ist auch erstmal ein guter Punkt. Zwei Dinge, das eine ist, so ein Solarmodul hält 30 Jahre. Wenn wir es einmal haben, sind wir nicht mehr abhängig. Also für alles, was wir schon haben, sind wir nicht abhängig. Das Gute ist sogar, die Chinesen bezahlen uns gerade einen Teil der Energiewende, weil die Module so billig sind, dass man glauben kann, wir würden damit kein Geld verdienen. So, ne? Aber gleichwohl, das ist ein Argument, also ist ja auch die Europäische Kommission auf dem Weg, versucht es zumindest da, wo der Zug nicht schon zu weit weggefahren ist, noch eigene Fertigung irgendwie hinzukriegen, resilient zu werden. Bei Photovoltaik ist der Zug ziemlich abgefahren. Das ist so ein Größen- und Massen- und Volumenspiel. Das kostet echt Milliarden, das hochzufahren. Das ist nicht so der europäische Stil eigentlich. Das machen wir nicht so gerne. Die Chinesen machen das sehr, sehr aggressiv im Wettbewerb. Pumpen da Geld rein, aber lassen die Firmen auch brutal gegeneinander kämpfen, bis der Beste überlebt. Ja. Das ist eine harte Schule. Bei Batteriespeichern ist der Zug auch schon sehr, sehr weit. Da haben wir vielleicht aber noch eine größere Chance, weil Tick jünger, aber auch da gibt es einen ganzen Zoo an neuer Technologien. Wir haben in Deutschland tolle Firmen für neue Batterietechnologien, auch neue Langfristspeichertechnologien. Da kann man was draus machen. Und natürlich das ganze Thema Steuerung, Elektronik, so ist eh eine urdeutsche Stärke. Ne? Unsere Elektronikindustrie ist super. Wir sind auch bei KI viel besser, als viele denken. Also ich glaube, da könnten wir echt was draus machen. Und wenn am Ende nur eine Abhängigkeit von Solarmodulen bliebe, eine gewisse zumindest, ja mein Gott, ich glaube, da ist viel, viel weniger, als wenn wir hier 80 Milliarden Fossile investieren jedes Jahr.
Guter Punkt, da komme ich nochmal mit einem Glaubenssatz, der auch immer wieder kommt. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob es stimmt, da ging es um Batteriespeicher, wie der Preis, du hast das vorhin schon mal angedeutet, sehr stark verfallen ist. Dann sagt natürlich der eine andere, na gut, dann warte ich noch, bis er noch weiter verfällt. Ja, manche warten ewig bei vielen Dingen im Leben, ne, und wundern sich, dass die nie eintreten. Aber gibt es da irgendwie noch ein sachliches Argument, wie du damit umgehen würdest? Weil die Preise müssen sich ja wirklich deutlich reduziert haben. Ne? Du hattest
vorhin ja, irgendwie schon. Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich phänomenal. Diese Lernkurve und diese ganzen Industrielogiken wirken dann noch schneller, als es bei der Photovoltaik war. Und die war schon absurd schnell. So. Okay. Gegen dieses Warteargument gibt es schon auch Gegenargumente. Ja, die Batterien werden zwar immer billiger, aber potenziell in Zukunft ja auch die Preisspreizungen, die ich nutzen kann, werden kleiner. Ne? Die kannibalisieren sich nämlich auch. Je mehr Batterien ich habe, desto weniger Minuspreis und Preisspitze habe ich als Geschäftsgrundlage. Das wird sich also irgendwann auch nivellieren. Hinzu kommt, dass man schon vermuten darf, dass irgendwann vielleicht auch vom Netz aus gesagt wird, hier haben wir jetzt genug, geht nicht mehr, kann auch passieren. Und dann ist meine Geschäftschance weg. Ich glaube schon, dass man, solange jetzt der Business Case so gut ist, mal schnell sein sollte, weil jetzt verdiene ich viel Geld und kann das schnell refinanzieren, meine Investitionen. Wie das in 5 Jahren ist, weiß ja wieder kein Mensch. Und jetzt wieder gucke ich wieder dich so ein bisschen als Banker auch mit an. Ich glaube, solche Entwicklungen gibt es ja überall. Ob es jetzt beim Aktienmarkt irgendwo, du musst immer ein gutes Timing haben, klar, zu früh ist doof, ne, aber zu spät ist immer auch doof. Und ich glaube, wir sind bei ganz vielem, wie bei Batterien, gerade in einem hervorragenden Zeitfenster.
Am Kapitalmarkt würde ich immer sagen, das Timing ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Eigentlich sind 92% die Strategie entscheidend, dass man eine vernünftige Strategie hat, einen klaren Plan hat nach vorn und nicht nur auf ein Pferd setzt. Das wäre sozusagen meine Botschaft am Kapitalmarkt. Ich vermute, das
ist
ähnlich.
Das ist aber hier genauso. Das heißt, niemand wäre jetzt gut beraten, als Geschäftsgrundlage nur Batteriespeicher zu machen. Sondern du hast eine Asset-Klasse wie Photovoltaik, die ist genau komplementär im Risikoprofil, machst du halt beides, noch Wind dazu, dann hast du je nach Marktentwicklung im Strommarkt und so weiter immer eine schöne Streuung. Das sieht man ja auch, dass die Projektentwickler und auch die Fonds genauso jetzt rangehen, sagen, wir müssen verschiedene Asset-Klassen so geschickt verbinden. Bin ich voll bei dir.
Ja. Jetzt muss ich schon wieder leider ein bisschen auf die Zeit achten, das ist super ärgerlich. Ich würde aber gerne noch eine Frage einschieben. Ich war vor 2 Wochen auf dem Energie- und Umweltgipfel, da waren Logistiker, Einzelhandel etc. War eine spannende Diskussion, ist ja für mich auch eine Welt, wo ich nicht täglich unterwegs war. Die positive Botschaft war, alle machen weiter, egal was die Regulatorik sagt. Das hat mich sehr optimistisch gestimmt. nach dieser Veranstaltung. So, welche Botschaft würdest du denn mitgeben? Aber die haben schon mit sich gerungen. Ne? Wie stellen wir die Flotte auf E um? Was machen wir in der Produktion etc.? Ja. Also die haben schon noch mit sich gerungen, haben auch die Herausforderungen geschildert, die natürlich bekannt sind. Jetzt bist du ja spezieller Experte auf dem Thema. Was würdest du, gäbe es so Botschaften, die du dir noch mitgeben würdest? Vielleicht hört der eine oder andere gerade zu.
Ich glaube tatsächlich, dass EntscheidungsträgerInnen jetzt in Unternehmen eine echte Aufgabe haben, weil wir in einem unfassbar volatilen und unsicheren Umfeld sind. So. Mhm. Das ist einerseits unsicher, weil man nie weiß, was die Politik genau treibt. Das ist auch viel zu dynamisch geworden, sagen wir vorsichtig. Ja. Aber auch, weil, glaube ich, draußen ziemlich viel Unsicherheit ist bezüglich, was ist eigentlich richtig, was passiert jetzt wirklich. Und auch dafür habe ich das Buch ja ein bisschen geschrieben, dass man sich selber ein Bild machen kann, wo sind Industriemechaniken, an die ich persönlich glaube und auch meine Entscheidung darauf gründe und wo sind Dinge, wo ich sage, da bin ich mir nicht sicher, da entscheide ich noch nicht. Ja. Und klar, bei Logistik ist das Thema E-Fuels dann ein riesiges. Ne? Soll ich vielleicht doch eher noch ein bisschen warten, weil ich glaube, die E-Fuels kommen nachher? Oder was ist mit dem Wasserstoff-LKW eigentlich? Das sind große Fragen. Ich glaube, man kann das eben mit Blick ins Buch ein bisschen einordnen. Jetzt bin ich selber Stromer, wie ich immer sage. Also ich bin ja Elektroingenieur auch gelernt. Aber man beobachtet das auch sehr, sehr deutlich, dass eben diese extreme Dynamik bei vor allem Batterien, bei Elektrifizierung, die Wettbewerber immer weiter aus dem Markt drängt. Und zwar in einem Tempo, das ist einfach nur noch absurd. Also auch vor 5 Jahren hätte ich gedacht, ja klar, LKWs, ja, kann schon sein, dass da irgendwie auch Wasserstoff reinkommt oder was anderes. Ja. Ne? Oder E-Fuels, keine Ahnung, weil lange Strecken, schwere Akkus, ich weiß nicht. Das ist heute noch so, vielleicht bei dem Fernverkehr im LKW. Komplett in dem, wo du regional Logistik machst, Batterie, komplett. Busverkehr sowieso. Fährverkehr, interessanterweise. Schiffsfährverkehr,
ja, elektrisch. Haben wir auch gelesen.
Genau. Spannend. Da gab es letztens eine Meldung von einer 2000-Personen-Fähre, die, ich glaube, als einzelne Strecke waren es 100 Kilometer, wie viele Seemeilen, weiß ich nicht, hat und da pendelt, elektrisch. Ne? Weil eben das so schnell billiger und besser wird, dass der Wettbewerb sich schwer tut, überhaupt noch das Bein auf den Boden zu kriegen. Das ist eben auch Technologieentwicklung. Wenn du zu spät bist, dann hast du den Kostenvorteil nicht. Und wenn man das versteht, dann kann man, glaube ich, gute Entscheidungen treffen. Und jetzt gerade bei den Logistik-Hubs, solange die Dinger bei mir auf dem Werkshof stehen, verdienen sie Geld im Stromhandel. Ist doch großartig. Wenn ich eine Busflotte habe, die elektrisch ist, die verdient Geld im Stromhandel, wenn sie rumsteht. Also das muss sich eben auch alles klar machen, dass das ja die Zukunft ist. Und klar gibt es auch neue Themen, die lösen müssen, aber ich glaube, in diesen Segmenten ist Elektrifizierung gesetzt. Da muss man nur noch gucken, Strategie und Timing sozusagen, und dann hat man es.
Ja, also sozusagen so ähnlich haben wir auch diskutiert, da war ich auch verwundert. Ne? Das regional habe ich auch gedacht, das funktioniert doch eigentlich ganz gut und es gibt ja sehr gute Beispiele. Auch hier, wir sind ja hier in Berlin, die ich persönlich kenne, über die Strecke, ja, da sehe ich die Herausforderung, da ist ja auch Ladeinfrastruktur ein großes Thema. Ja. Wobei ich ja auch gelernt habe, so ein 18-Tonner lädt auch nur eine Stunde. Da war ich auch überrascht, da habe ich gedacht, na, wer weiß, wie lange der dann an so einer Ladesäule steht. Der braucht natürlich, dass eine da ist, aber eine Stunde ist eine Stunde.
Eine Stunde ist eine Stunde und jetzt auf der Messe da vor ein paar Wochen in München, diese 1-Megawatt-Lader, die sehen schon ziemlich, sind gar nicht Riesenmonster, muss halt gucken, habe ich einen Netzanschluss oder stelle ich eine Batterie neben den Netzanschluss. Ja. Solange das so schnell billiger wird, glaube ich, ist es ganz, ganz schwer für irgendwas anderes dagegen zu kommen. Interessanterweise ist Deutschland, habe ich eine Auswertung gesehen, beim Thema Wasserstoff in Bussen und ähnlichen Verkehrsmitteln trauriger Vorreiter. Also andere Länder sind da schon viel mehr auf Elektrifizierung. Bei uns ist es schon noch, da haben viele Kommunen entschieden, jetzt mache ich Wasserstoff, weil es irgendwie fancy ist. Und der Bürgermeister wollte vielleicht auch was einweihen oder so, keine Ahnung. Auch da wieder vielleicht, weil wir so molekül- und verbrennungsversessen sind. Ich weiß es nicht, aber da sind wir nicht ganz vorne dran. Aber das ist für mich das Thema durch.
Vielleicht ist es auch ein politisches Thema. Wenn man sagt, wir stellen auf Elektro um, dann könnte man denken, man geht in eine richtige, irgendeine politische Richtung, dann verbrellt man wieder ein paar Wähler. Wasserstoff ist so neutral, das ist so modern. Total,
genau, ist technologieoffen.
Da sind wir alle positiv.
So genau, ungefähr, da sind wir wieder beim Christian Stöcker und seinem Buch, der wunderbar beschrieben hat, wie eben gefährlicher und dummerweise auch Technologien politisch geframed sind. Dass Windkraft halt links ist. Totaler Quatsch. Windkraft macht billigen Strom und so. Aber es ist die Wahrnehmung da, es ist halt ein politisches Statement, wenn ich für Elektrifizierung bin. Und das müssen wir loswerden.
Ja.
Und das versuche ich eben auch mit dem Buch zu erklären. Das ist nicht politisch, das ist industriell. Darüber können wir dann reden.
Ich hoffe, da ist in unserer Fragerunde ein bisschen rübergekommen und noch mehr Antworten gibt es natürlich in deinem Buch. Aber wir lassen natürlich nicht die 5x5 aus, auch wenn die Zeit schon weit fortgeschritten ist. Die Themen sind halt immer so spannend, da kann ich einfach nicht aufhören, Fragen zu stellen. Die 5x5 einfach ganz kurz zu beantworten oder zu ergänzen, lieber Tim. Ich, Tim Meyer, stehe für
Aufbruch in eine coole neue Energiewelt.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
insgesamt auch unseren eigenen Lebensstil in Frage zu stellen, was unsere Werte sind, was wir für Leistung halten, viel breiter zu denken als nur irgendwie ein bisschen, in Anführungszeichen, Umweltschutz.
Mhm. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals?
Nie sagen.
Nie sagen, sehr gut. Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt und die Antwort lautet dazu.
Ich glaube, du hast alle Fragen gestellt.
Kann das sein? Ich nicht.
Das glaube ich nicht. Tatsächlich, da fällt mir jetzt so spontan nichts ein, wo ich denke, das ist so unfassbar wichtig und sagenswert, dass wir es nicht gedeckt haben.
Dann stelle ich dir noch eine Frage, die habe ich nämlich nicht gestellt. Wenn wir heute am Stammtisch sitzen und du mit jemandem sprichst, der sagt, das bringt doch alles nichts, was ist die kürzeste, klarste Antwort von Tim Meyer?
Es gibt viele Kalendersprüche. Jetzt muss ich kurz nachdenken, was der kürzeste wäre. Also wer es erst gar nicht versucht hat, eh schon verloren, ist so eine Richtung, ist ja logisch. Mit schlechter Stimmung habe ich auch noch nie was erreicht. Und vor allem ist einfach grundfalsch. Das ist einfach grundfalsch. Für die Wirtschaft bringt es natürlich was. Wir wollen Geschäfte machen, super. Und wenn wir das so machen, retten wir nebenbei auch noch das Klima oder verhindern zumindest das Allerschlimmste.
Sehr schön. Herzlichen Dank, lieber Tim. Das war 5 nach 12 mit Tim Meyer und Strom. Unbedingt ansehen das Buch, da gibt es noch mehr. Sehr, sehr spannende Antworten mit Daten, Zahlen und Fakten von Tim belegt. So, ich hoffe, unser Gespräch hat geholfen, mehr zu verstehen und weniger zu glauben. Wir haben gesehen, die Energiewende ist kein Idealismus, sondern ökonomische Realität. Kein Projekt von Aktivisten, sondern ein weltweiter Strukturwandel, beschleunigt durch Effizienz, Technik und Marktlogik. Ob Deutschland am Ende gewinnen wird, hängt von uns, hängt vom Wetter ab und hängt von unserem eigenen Handeln ab. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Teil gefallen hat mit Tim Meyer, gebt sie dann weiter, teilt es, erzählt es weiter und wir hören uns spätestens in 14 Tagen mit einer neuen Folge von 5 nach 12. Und herzlichen Dank nochmal an dich, Tim.
Herzlichen Dank dir.